ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Freitagvormittag, eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Annelie Keil. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen Ihnen.
Wie geht's Ihnen?
Gut. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich bin nicht mehr so viel unterwegs wie früher, aber ich merke einfach, es ist wie ein Stoffwechsel, wie der Kontakt zu Menschen, die ich zwar jetzt nicht sehe, aber wo ich dann durch Briefe und Reaktionen, ich war jetzt gerade auf dem Seniorentag und dann kommen Menschen auf mich zu und sagen, vor 20 Jahren habe ich einen Vortrag gehört und folgender Satz ist mir noch sehr in Erinnerung, der passt auch zum Thema, da war ja die ganze Gesundheitswirkung, was alte Menschen essen sollen, was sie tun müssen. Und dann habe ich gesagt, am Ende meines, das kann man alles machen. Und dann habe ich gesagt, aber eins möchte ich klarstellen. Ich möchte nicht mit Rolle vorwärts in den Sarg. Ich möchte am Ende von 4 netten Männern getragen werden, und zwar in Würde.
Da steckt schon ganz viel drin.
Annelie
Keil, Sie sind nämlich eine der Sozial- und Gesundheitswissenschaftlerinnen in Deutschland, die sich intensiv mit dem Thema Älterwerden und Alter auseinandersetzt. Professorin und ehemalige Dekanin der Uni Bremen. Ja, und Sie haben es gerade gesagt, jetzt kommen Sie vom Deutschen Seniorentag in Mannheim. Große Veranstaltung. Hatten Sie sich was Spezielles für diesen Tag vorgenommen?
Nein, dieses Mal war es so, ich war auf verschiedenen Seniorentagen immer mit meinen, zum Teil mit den Themen der Psychosomatik. Das hat mein Leben ja sehr, sozusagen sehr bewegt, aber auch zum Beispiel gesellschaftliche Umstände wie Armut, was jetzt im Alter nochmal ein Riesenthema wird. Ich bin ja Kriegskind und bin in Armut aufgewachsen. Also ich weiß, was es heißt, wenn man die Lichtrechnung nicht mehr bezahlen kann und irgendeiner kommt und den Hahn da abdreht. Also das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Und zwar nicht als Opfer all dieser schlimmen Dinge, sondern es gibt Lebensspuren und die prägen uns. Man ändert sie manchmal, aber man muss wissen, woher man kommt. Und man muss wissen, was man will. Und das gilt bis ins hohe Alter.
Ja, eine ganz besondere Prägung dann eben auch mit Armut leben zu können, damit umzugehen. Jetzt war ich nur erstaunt, der Deutsche Seniorentag ist die wichtigste bundesweite Veranstaltung zum Älterwerden in Deutschland. Und dann habe ich gelesen, sie findet alle 3 Jahre statt. Heißt das, wir haben das Älterwerden so gut im Griff, dass wir das nur alle 3 Jahre brauchen?
Nein, das ist ja der Bundeskongress.
Ja.
Und die Altenarbeit oder überhaupt die Frage, wie die verschiedenen Generationen in diesem Land leben, welche Generation auf welche achtet. Man sagt, werden wir so alt auf Kosten der jungen Generation. All diese politischen Fragen sind natürlich im Gange. Aber zentral ist, die konkrete Arbeit mit alten Menschen findet in den Kommunen, in den Städten statt, in den Landesverbänden. Und insoweit hat der Bundeskongress, die BAKSO ist einer dieser Einrichtungen, die überhaupt die Aufmerksamkeit der Republik auf das Thema alt werden, alt sein. Das geht bis in die Frage, manche Kinder sehen bei der Geburt schon alt aus, ja, weil nämlich die sozialen Bedingungen so sind, dass ihre Chancen sehr viel schwieriger sein werden und was auf die Generationen zukommt. Insoweit in jedem Altenheim, in jedem Pflegeheim, auch in jeder Familie muss ein Bewusstsein von was bedeutet es Kind und Jung sein und was bedeutet es alt sein und älter werden und möglicherweise am Ende auf die Familie angewiesen zu sein. Aber wir leben eben nicht mehr alle in Familien. Wir leben als Single, wir leben als getrennte Familien, als Familien, die gar nicht gut miteinander umgehen können. Das heißt, die Gesellschaft, die Kommunen, die Regierung, die Wohlfahrtsverbände oder die Kirchen, all die sind ja an diesem Projekt beteiligt.
Verletzlichkeit war das Thema, Annelie Keil, über das Sie auf dem Deutschen Seniorentag in Mannheim gesprochen haben. Ist das ein Tabuthema?
Ich weiß nicht, ob es ein Tabuthema ist. Natürlich wollen wir über das Leiden der Menschen und über Wunden auch nicht sprechen. Und wir vergessen dabei, dass die Verletzlichkeit des Menschen das Gen ist, das man mitbringt. Ja, eine Geburt ist eine schwierige Sache für den kleinen Menschen, der da zur Welt kommen soll. Und die Welt ist voller Verletzungen, also zum Teil die eigenen, die man auch selber vollbringt und andere, wenn wir uns klar machen, dass wir ungefragt zur Welt kommen und gar nicht wissen, was das soll und den Sinn suchen müssen, das ist eine lebenslange Aufgabe. Und bei der Aufgabe erfahren wir viele Verletzungen. Das ist sinnlos, das macht man nicht. Wir kommen ungefragt in eine Familie. Niemand von uns hat die Familie vorher im Mutterleib ausgesucht. Und es kann wunderbar werden, es kann aber auch eine Katastrophe werden. Wenn wir uns das große Kompendium der Verletzungen in Familien, der seelischen Verletzung, der geistigen Verletzung. Also Familie ist etwas Wunderbares, das aber auch wachsen und entstehen muss. Wir haben die Zeitgeschichte nicht ausgesucht. Wir kommen ungefragt in eine Zeit. Ich habe nicht gesagt, Kriegskind, wunderbar. Ja. Ich wusste ja gar nicht das Faktum. Ja, ich bin in den Krieg hineingeboren. Aber dieser Krieg mit den Folgen hat mich begabt an manchen Stellen, hat mir Sachen beigebracht und hat mich natürlich auch verletzt.
Und dennoch, in Ratgeberbüchern steht dann ja so häufig, ja, wir sollten uns verletzlich zeigen. Nicht jeder macht unbedingt gute Erfahrungen damit. Was sagen Sie aus Ihrer Perspektive? Wann ist es gut, sich verletzlich zu zeigen?
Ich glaube, das kann man gar nicht vorab sagen. Die Verletzlichkeit des Menschen ist ja die Geburtsstunde auch des Mitgefühls, des Mitleidens. Und ich glaube, in meinem Leben jedenfalls, ich glaube, dass das sind Haltungen, wenn ich weiß, dass alles, was anderen passiert, welches Unglück, welche Verletzung, welche Katastrophe, welche Trennung, grundsätzlich auch mir passieren kann. Wir sind nicht, keiner ist der Besserwisser des Lebens, sondern wir wachsen zusammen, indem wir auch froh sind, dass ich manche Verletzungen nicht erleide. Und das heißt, ich habe ein Privileg. Ich habe etwas, was ich teilen kann, nämlich das Teilen, dass es auch andere Plätze in der Welt geht. Also ich glaube, ich hätte zum Beispiel meine Laufbahn, meine Karriere als Flüchtlingskind, uneheliches Kind, von Sozialhilfe leben bis zum Abitur habe ich viel Armut erlebt und so weiter. Aber ich wäre das nicht geworden, wenn nicht immer irgendwo Hände gewesen wären, die da waren oder die ich gesucht habe. Das heißt, das Wissen, dass alle Menschen in Nöte kommen können, aber auch Glück haben können, was nicht alles auf ihrem Mist gewachsen ist und davon was abzugeben, macht das Leben reich und wäre ohne diese Wunden, ohne diese Narben gar nicht denken.
Da spricht viel Lebensweisheit raus. Sie waren jetzt auf dem Seniorentag mit Franz Müntefering. Der hat dann auch noch praktische Tipps gegeben in Sachen Alter und Verletzlichkeit und Obacht geben, dass man nicht fällt und so weiter. Was hat er da gesagt?
Er hat zum Beispiel das Beispiel genannt mit den Stolperfallen. Wir werden ja als alte Menschen täglich auch traktiert mit den Gefahren des Altseins. Vor allen Dingen, man kann stolpern, man kann fallen. Das können wir als Kinder übrigens auch, aber irgendwann müssen wir wieder aufstehen. Also jetzt, wenn man in eine Wohnung eines alten Menschen kommt und Teppiche sieht, dann kriegt der Professionelle immer schon Herzklopfen. Die müssen weg.
Ja.
Man kann auch auf dem Fußboden ausrutschen und so weiter. Und er hat diesen netten Tipp gegeben, das ist nicht für jedermann was, die Teppiche wegnehmen und alle an die Wand nageln, weil sie dann besser halten und man muss sie auch nicht so viel sauber halten. Ich habe das anders gemacht, also weil ich habe viele kleine Kelims-Teppiche von Reisen, die ich gemacht habe von Menschen in Afghanistan, die ich zum Beispiel geschenkt bekommen habe. Ja, die werde ich nie hergeben. Und als der Sozialdienst kam, um zu gucken, ist die Wohnung altersgerecht, merkte ich schon an der Tür, das erste geht der Blick auf die Teppiche.
Stolperfall.
Ja. Und da habe ich gesagt, ja, ich verstehe das, ich werde auch achtsam sein, aber ich möchte selber entscheiden. Ist vielleicht ein bisschen arrogant, aber das leiste ich mir. Ich werde selber entscheiden, was ich für eine Stolperfalle, also wo ich dann falle.
Yeah.
Und ich habe einfach gemerkt, ich falle an unmöglichen Stellen oder bin in Gefahr. Deshalb, da ist mein Auge sehr drauf gerichtet. Ja, weil ich natürlich auch weiß, wenn du mit 85 in der, vielleicht nicht nur Teppich, im Badezimmer ausschussst, kann es sein, dass du von dem Zeitpunkt an bettlägerig bist.
Ja, Annelie Keil ist bei uns in SWR1, Leute. Die Woche sind Sie viel unterwegs. Sie waren in Mannheim auf dem Deutschen Seniorentag. Zuvor waren Sie auch in Herrenberg. Was haben Sie dort gemacht?
Ja, also ich war ja eine Zeit lang jetzt schwer krank. Ich hatte eine Sepsis und war lange im Krankenhaus. Und im Alter wirkt das dann noch mal mehr nach, die Erholungszeiten. Aber ich war so froh. Und Herrenberg war der erste Ausflug, den ich nach dem Krankenhaus, nach einer gewissen Ruhezeit gemacht habe. Da hatte uns der Hospizverein Herrenberg eingeladen. Die kannten einige, ich sage, ich bin mit einem Freund und Kollegen, der Pantomime ist. Und wir mischen das. Ich mache oft Vorträge mit jemandem, der Musik macht. Und in diesem Fall Pantomime. Und wir waren in Herrenberg. Das ist ja der Hospizverein, ist eingegliedert da auch in die Diakonissin und so weiter. Es war eine wunderbare Veranstaltung. Also allein, und das finde ich immer wichtig, wenn man zu Vorträgen kommt und merkt, die Menschen behandeln einen wie einen Gast, nicht wie irgendein Promi oder so, der kommt und redet. Das ist auch wichtig, dass man was zu sagen hat und so weiter. Und wir haben eben im Großen und Ganzen dieses Thema Dialog zwischen Leben und Sterben. Aber mein Vortrag ging eigentlich bis zu diesem Moment, dass Leben bis zum letzten Atemzug eine Gestaltungsarbeit ist. Und im letzten Atemzug, mal symbolisch gesagt, brauchen Sie eine Hand. Möglicherweise jemand, der Ihnen bei den Atembeschwerden die Hand auf die Brust legt oder der dafür sorgt, dass in Norddeutschland wäre es der Butterkuchen auch bei der Beerdigung ist. Die Sorge alter Menschen, dass sie das Abschluss, aber auch zum Beispiel Sachen, in denen ich jetzt im Moment bin, wie räume ich mein Haus nicht schon auf, aber doch mache es so fertig, dass meine Freunde nicht alle in Ohnmacht fallen, welche Bücher und Manuskripte und sie das alles wegräumen. Es geht also um die Sorge und die Mitsorge. Und das war in Herrenberg, da spürte ich eben einfach Ehrenamtliche und so weiter, ökumenisch orientiert. Die Gemeinde Herrenberg tut was dazu. Da ist ein wunderbarer Friedhof mit einem Trauergang gestaltet worden. Also diese Lebendigkeit, das waren eher Menschen mittleren Alters, aber im Förderverein sind natürlich die, die das auch fördern sollten. Wir Alten sollten uns daran beteiligen, dass der Dank und aber auch die Nennung der Schwierigkeiten, die im Leben immer auf uns zukommen, das könnten ökonomische sein und so weiter. Und ich kann nur sagen, es war für mich ein Geschenk. Es war wunderbar. Wir sind 7 Stunden hingefahren, die Bühne hinten im Auto und wieder 7 Stunden zurück. Aber ich hatte das Gefühl, wir lassen etwas Schönes da.
Ja, da steckt jetzt so viel drin. Ich möchte einen Gedanken aufgreifen, weil Sie sagen, ja, wenn das Leben dann zu Ende geht, jeder braucht eine Hand. Und die Vorsorge dahingehend, die kann ja schon im mittleren Alter, wenn Sie sagen, viele Menschen waren dort im mittleren Alter, die kann ja da schon stattfinden.
Also der Tod ist nicht eine Frage des Alters, sondern eine dem Menschen eingegebene Sehnsucht. Das ist die Endlichkeit, wie wir sagen. Und ja, manchmal denkt man erst, wenn man alt ist. Nein, Kinder können sterben, Kinder können krank sein, Menschen kommen in Kriegen um. Das heißt, es ist eben, wir reden immer vom Tabu. Jeden Tag sind wir in den Nachrichten mit Tod und Terror und weiß ich was konfrontiert. Also insoweit die Sorge, zum Beispiel, dass Kinder, wenn die Mutter oder Papa schwer krank sind, dass sie das wissen, dass die krank sind, in ihrer Sprache natürlich. Jedes Kind möchte helfen und fragt, darf ich denn Mama jetzt wenigstens mal einen Tee bringen? Das sind Goldstücke.
Dennoch ist die Realität ja manchmal so schwierig, denn so viele von uns haben den Wunsch, zu Hause zu sterben. Wenn wir jetzt auf Statistiken in Deutschland gucken, dann ist es so, dass der größte Anteil in Krankenhäusern stirbt, häufig auf Intensivstationen, wo der Zugang erschwert wird. Was für Lösungen kann es dahingehend geben?
Also wir müssen endlich einsehen, dass das so nicht ist. So wie Generationen auch nicht mehr zusammenleben und so weiter. Und das ist das Großartige, zum Beispiel diese Hospizbewegung. Da sind über 200.000 Leute ehrenamtlich drin. Und ich kann Ihnen sagen, in den Fortbildungen, die die machen, die lernen sehr viel. Das ist zum Teil besser, als ein Studium zu machen. Das heißt, Mitgefühl heißt, immer wieder zu spüren, dass jetzt gerade in der Not des Abschieds vom Leben Menschen da sind. Das muss nicht ein Hospiz-Ausgebildeter sein. Wir brauchen Ärzte, die verstehen, dass ihre Tätigkeit auch nur begrenzt ist. Wir brauchen Nachbarschaften und wir brauchen Kommunen, die jetzt nicht nur sterben, aber dass die Frage Friedhof Oder lieber, hier ist es nicht so viel auf See bestattet, was die Leute sich alles einfallen lassen. Aber das Dasein, jede Pflegeperson, jede Schwester, jeder Arzt, aber auch jeder von uns, jeder Nachbar hat ein Lächeln. Und nicht nur die Frage, nehmen wir mal an, der Sterbende ist auch noch Demenz und hat zum Beispiel ist ein Phänomen bei manchen, die immer so laut schreien. Anstatt immer sich aufzuregen über die Nachbarn, die den Alten sozusagen schreien lassen. Ja, aber das ist seine einzige Äußerung. Das heißt, wir brauchen immer Menschen, die ein Verständnis dafür brauchen. Und dieses Verständnis ist nicht nur das Geschenk an andere, das ist sehr wichtig. Es ist das Geschenk an dich selbst, die Angst vor diesem großen Abschied und dass das Angst macht, das ist klar. Aber Angst heißt, ich finde, dass die Angst ist eine Schwester des Lebens. Und die sagt, pass mal auf, du kannst ja alle möglichen Sprüche machen, aber ich habe gerade Angst. Und was machen wir da? Vielleicht ein schönes Essen kochen, wenn ich nicht gerade Übelkeit habe. Oder Onkel Paul kommt mal und liest eine Geschichte vor. Oder jemand fährt mich im Rollstuhl sozusagen in Herrenberg auf diesen unglaublich schönen Friedhof. Ich habe den morgens, bevor wir abgefahren sind, hat die Mitarbeiterin uns dann noch hingeleitet. Und ich fand das einfach großartig.
Wie kann ein gutes Leben im Alter gelingen? Unser Thema heute Vormittag mit Annelie Keil. Wir sprechen über das Alter. Wie alt fühlen Sie sich?
Ja, also es gibt ja diesen Spruch,
man ist so alt,
wie man sich fühlt. Das finde ich einen ziemlichen Quatsch. Also ich fühle meine 86 Jahre durch viele zahlreiche Verletzungen meines Körpers. Ich habe mich immer mit Krankheiten auseinandergesetzt. Meine Seele oder mein Wunsch zu leben, der hat sich immer durchgesetzt und hat versucht, Schmerzen oder Operationen einzubauen. Deshalb bin ich kein Held, sondern ich habe dem Wunsch zu leben, sozusagen immer sehr viel, schon als Kind. Auf der Flucht, ich war ein Organisator des Lebens und hatte viel, ehe ich das theoretisch begriffen habe, dass Leben mit der Geburt ein Auftrag, eine Aufgabe ist. Wir sind ja nicht gefragt. Ich wusste ja gar nichts. Und alles habe ich dann erfahren und erlebt. Und deshalb ist die Frage, wie man sich fühlt. Ich glaube, wenn man eine Art Dankbarkeit auch mit Schmerzen, auch mit Verletzungen fühlt, und manchmal stehe ich staunend davor, dass ich überhaupt 86 Jahre alt geworden bin. Das hat etwas mit, also dieses Staunen ist fast, ich hatte mal so einen Titel, den ein Reporter gesagt hat, Annelie Keil verliebt ins Leben. Und das stimmt auch. Dass ich eben immer wieder, auch jetzt im hohen Alter, nur das Fühlen, um darauf nochmal zurückzukommen. Fühlen, dazu braucht man Geist und dazu braucht man Seele. Nicht Intellektualität, nicht Professor oder sowas, sondern die geistige, die seelische, aber auch ein wichtiges Lebensmotiv für mich war das Soziale, die Ungerechtigkeit, die ich selber auch erfahren habe, dass man im Status der Geburt schon uns sozusagen, wie wir im Volksdeutsch sagen, an die Arschkarte gezogen hat. Das und das Leiden von anderen Menschen, das ist etwas, was mich immer noch zutiefst berührt und Auftrieb gibt.
Wahrscheinlich geht es vielen Menschen so, diese Sinnfrage, die ja irgendwann im Leben dann auftaucht. Häufig so in der Lebensmitte, wo sich Menschen fragen, wo stehe ich denn jetzt gerade? Habe ich wirklich etwas Sinnvolles getan oder nicht? Man sagt dann dieses blöde Wort, die Midlife-Krise. Haben Sie da Ratgeber, Tipps, wie damit umzugehen ist?
Ja, also ich glaube, ich komme immer auf diesen relativ einfachen Rat, auf diese Grundfragen zurück. Wenn man versteht, also sozusagen auch naturwissenschaftlich oder wie immer, wenn man versteht, dass das Leben in Etappen, in Sprüngen, in Brüchen und das sozusagen, wie wir in der Todesforschung manchmal sagen, am Ende des Tunnels ein Licht auftaucht. Es ist nicht immer eine Lösung. Und man kann, wenn man keine Hilfe bekommt, oder sich nicht ausdrückt, das ist die erste Hilfe, ist eine Selbsthilfe. Mal zu sagen, nicht immer jammern, mir geht es schlecht. Hast du einen Rat? oder gar nicht unbedingt einen Rat, hörst du mir zu? Und das wünsche ich mir von Ärzten, das wünsche ich mir von Finanzbeamten, das wünsche ich mir von all. Das ist eine professionelle Qualität, die wir haben könnten. Das Zuhören und dann die Möglichkeit, vielleicht Erfahrungen auszutauschen. Insoweit muss ich sagen, also meine Seele und mein Geist und meine auch soziale Lust, die Dinge zu ändern, nicht das hinzunehmen. Also heute würden wir sagen, und das sage ich, noch nie in meinen geringen Jahren nach dem Krieg fand ich die Demokratie so in Not wie jetzt. Also Demokratie als Teilhabe, als die Würde des Menschen, dass jeder, egal welcher, sozusagen die gleichen Rechte, die gleiche Würdigung, den gleichen Respekt hat. Und ich habe mich ja mit 12 Jahren gegen den Willen meiner Mutter taufen lassen. Und zwar, weil ich etwas über Albert Schweitzer gelesen habe. Und deshalb wollte ich eigentlich nach Lambarene. Ich bin aber jetzt hier in Deutschland geblieben.
In diesem Jahr ein großes Jubiläum, 150. Geburtstag, genau. Albert Schweitzer.
Und ein Satz, wir sind Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Freitagvormittag, wir sind im Gespräch mit Annelie Keil und stellvertretend für so viele, die gerade ins Studio mailen. Frau Keil, möchte ich Ihnen gerade die Mail mal vorlesen, die uns Manfred aus Seckach-Zimmern ins Studio schickt. Selten habe ich einen Menschen zugehört, der so viel Lebensweisheit besitzt wie Frau Keil und dieses mit wohlgewählten Worten rüberbringt und das in dem Alter. Ich bin einfach nur tief beeindruckt. Also es kommt von ganz vielen Stellen hier an.
Ja, ich finde ja immer... Also ich freue mich über das Lob und manchmal Menschen nach 30 Jahren, die ich wieder treffe, das ist in Bremen so, aber jetzt auch auf dem Seniorentag, da war ich ja oft und andere kennen mich aus den Büchern. Es ist ein großes Geschenk, wenn Menschen sich hinsetzen und einfach ein paar Zahlen. Und ich sage immer, das ist der Hochteil meiner Pension, ist nicht das Geld, das ist auch schön, das kann man auch teilen. Aber Lob ist etwas Wunderbares, wenn man bei den Menschen ankommt. Wir haben vorhin, wir haben Augen, um zu sehen, aber wir müssen gesehen werden. Wir haben Ohren, um zu hören, aber es muss uns auch jemand zuhören. Wir haben Hände, die geben können und wir haben Hände, die Stopp sagen können und schlagen können. Das heißt, unsere Sinnesorgane sind dazu da, dass wir ein sinnerfülltes Leben führen. Und das heißt nicht meditativ in der Ecke sitzen, manchmal ist das auch sehr notwendig, sondern es heißt immer wieder, ob als Kind, wenn Kinder träumen, oder ich habe mich sehr viel mit Kindern, sterbenden Kindern oder Kinder, die ihre Eltern verlieren. Das ist ein ungeheures Potenzial, was Kinder mitbringen, die nicht unbedingt 5-jährig schon eine Erziehung durchgemacht haben, unter dem Motto, du musst dankbar sein. Ein Beispiel, ein kleiner Junge, 6 Jahre, sagt zu seinen Spielkameraden, die sagen, dein Opa ist doch jetzt doof. Und dann sagt er, ja, mein Opa, der erkennt mich jetzt nicht mehr. Der weiß nicht, dass ich der und der bin, aber er hat mich noch lieb. Das ist eine so tiefe politische Erkenntnis, politisch.
Kinder sind die größten Philosophen, sagt man.
Großartig, ne? Also diese, aber wir lassen sie nicht, wir indoktrinieren sie. Und das Träumen ist eben auch in verschulten Schulen, ob schlechte oder gute, es ist immer wieder notwendig und auch für alte Menschen. Ich möchte nicht nur aktiviert werden, ob ich jetzt noch Seidenmalerei mache oder am Stock gehe oder am Lehrpfad weiß, welches Insekt fliegt denn hier, alles schöne Sachen. Aber ich möchte auch in Ruhe gelassen werden. Ich möchte von dieser Welt, ich möchte meine Erschöpfung auch spüren und möchte sozusagen in diesem Sinne sinnbildlich mit der Welt verbunden bleiben.
Wobei, Frau Keil, wenn ich da aus dem Gespräch zitieren darf, weil wenn Musik läuft, sprechen wir immer weiter. Und als Sie eben sagten, ja, mit den Sinnen, die Sinne sind so wichtig, Sie sagten dann, nicht gehört zu werden sei das Schlimmste. Warum das?
Ja, weil der Mensch lebt ja vom ersten Moment an. Also wenn Sie sich die embryologische Forschung angucken, dann kommen Kinder ja mit einem Ton, einem musikalischen Verständnis in die Welt. Und der Mozart ist etwas, was fördert, und das andere, der Beethoven, nicht so sehr. Und Tina Turner auf dem kleinen, frühgeborenen Kind, die Untersuchung gibt es, ist ein unglaublicher Anreiz zum Leben. Das heißt, die Kinder haben wir, kriegen ja ein Gehirn, um zu denken. Aber denken müssen wir selbst. Und wir kriegen Ohren, um zu hören, aber hören müssen wir selbst. Und vor allen Dingen zuhören. Das ist der Sinn der Sinnesorgane. Und die entstehen übrigens in der embryologischen Entwicklung sehr früh. Und wenn wir geboren werden, haben wir ein gewisses sinnliches Grundverständnis zur Welt. Das Kind muss rausfinden, wenn es aus dem Stillen, also aus der Brust, nicht vernünftig Milch kommt, dann muss man überlegen. Überlegen, wirklich. Lächelt man oder schreit man? Man ist von Anfang an sozusagen, wie kämpft man denn ums Leben? Oder wie bedankt man sich? Also das ist eine Sache, auf die wir in der Erziehung, vor allen Dingen die Eltern und so weiter, wenn wir sagen, wir haben nichts mit Kirche zu tun, also wirst du nicht getauft, kann ja eine Entscheidung sein. Ja,
Sie haben sich mit 12 entschieden dann.
Ich habe mich mit 12 gegen den atheistischen Willen meiner Mutter entschieden, mich taufen zu lassen. Und der Grund war, dass ich in einem Kindergottesdienstblättchen, das mir irgendwie ein Schulkamerad geschenkt hatte, da habe ich von diesem Mann in Lambarene gelesen. Und da habe ich gedacht, verdammt nochmal, wenn der Lambarene macht, was der da alles macht, das muss doch irgendwie, da müssen doch tolle Leute drin sein in dem Verein. Ja, und natürlich bin ich später auch ausgetreten in meiner politischen Entwicklung und so. Und vor 3-4 Jahren, aber ich sage das jetzt mal so klassisch, meinen Jesus habe ich nicht verloren. An den Typen habe ich geglaubt. Und der ist mir dann auch im Buddhismus in anderen Bereichen. Und dann bin ich wieder in die Kirche eingetreten, weil da sind Leute, die auch etwas wollen. Auch wenn die Kirche sexuellen Missbrauch, auch wenn die Kirche als Institution, also der Glaube an etwas, der Glaube an das Leben, an die Schöpfung, an die Demokratie, das ist auch eine Glaubensfrage, weil im Glauben steckt auch Wissen.
Und das ist ein Thema, was uns einfach alle beschäftigt. Wie kann ein gutes Leben im Alter gelingen, in Würde altern? Das sind diese Themen, die uns alle natürlich umtreiben. Und älter werden, das geht manchmal, das muss nicht mit Krankheiten einher. Sie haben das ja persönlich erlebt, Sie haben das eben schon mal angesprochen. Wie groß sind da solche Herausforderungen?
Ja, ich glaube, also ich als Kriegskind hat man eh einiges mitgebracht. Und dann bin ich einfach... Also inzwischen habe ich verstanden, dass meine Organe, also das Somatische im engeren Sinne, aber in das Somatische geht das Seelische und Geistige und Soziale ja auch ein. Also diese Frage, warum habe ich so früh in den 30ern einen schweren Herzinfarkt gehabt, der damals auch übrigens nicht richtig erkannt wurde, weil ich keine Risikofaktoren hatte und eine Frau war. Inzwischen ist der Herzinfarkt der weibliche auch besser erkannt.
Haben auch eine Sendung zu gemacht, also ja.
Ja, und dann bin ich 3-mal an Krebs erkrankt. Das waren immer große Herausforderungen, aber ich fand die auch nicht gering. Und ich bin auch erstaunt, wie viel ich überlebt habe, das muss ich schon sagen. Aber es war auch immer das, was wir auch hier zusammen besprochen haben. Es war immer eingebettet in diesen Wunsch, ich will leben und ich kann leben und ich kann mir auch Hilfe holen. Ich habe bei aller Kritik, die ich auch viel an der Medizin gehabt habe, ich habe immer hinreißende Ärzte, und nicht wegen meinem Promi und nicht, weil ich Professor war, sondern ich habe gefragt, aber ich habe auch zugehört und ich habe mich bedankt. Und zwar nicht nur bei den Leuten, die mich operiert haben, sondern vor allen Dingen, ich wusste früh, ehe ich Pflegewissenschaften gelehrt habe, wie wichtig die Pflege ist, wie wichtig die Personen sind, die das Essen machen. Also das heißt, dass das ein Gesamtverständnis ist. Und insoweit glaube ich, dieses gut alt werden, das gute Leben, das ist natürlich sowieso eine der großen, rätselhaftesten Fragen. Meine Mutter fand das mit dem Studium, Jura und Politik, was soll das denn? Geh in die Wirtschaft, damit wir endlich mal genügend Geld haben. Und ich habe immer gesehen, also die anderen Freunde und Kollegen, die das gemacht haben, das Dreifache verdient. Aber das Feedback oder dieses Herzangelegenheit, das, glaube ich, wird im Leben immer wichtiger. Und für alle, die rückschauen und keine Angelpunkte finden. Es gibt in jedem Leben diesen Stolz. Es gibt die Achtsamkeit. Das muss man nicht nur als Zusatz später meditativ machen. Und ich kann nur raten, dem eigenen Leben und dem Leben mit der Partnerschaft oder dem neuen Leben der Kinder Aufmerksamkeit zu widmen und zu sehen, was da alles selbst organisiert läuft. Nicht nur wild, aber manchmal auch wild, dass den Kindern der Schulweg als wir haben, und das will ich nicht nur sagen, wir haben, natürlich habe ich auf dem Schulweg gebummelt. Ich bin in die Pfützen getreten.
Macht ja auch Spaß.
All das. Und jetzt werden die Kinder zur Schule gebracht mit dem Auto und am liebsten würden die Eltern manche bis zum Lehrerpult vorfahren und gefährden sich dann im Straßen. Alle Kommunen haben dieses Problem. Wie gehen wir unseren eigenen Schulweg, unseren eigenen Partnerschaftsweg? Und ich glaube, je älter man nicht, ich will das gar nicht in den Vergleich nennen, aber das Leben in der Rückschau und in der Perspektive zu sehen. Mein Lehrer Viktor von Weizsäcker, der psychosomatische Arzt, der hat immer davon gesprochen, von einer Linie, wo wir die Dinge aus der Vergangenheit durch die Gegenwart in die Zukunft leiten. Mhm. Im Alter wird die Vergangenheit länger und die Gegenwart manchmal schwieriger, weil man umorganisieren muss. Also da, wo man selbstständig war, muss man plötzlich Hilfe annehmen. Und die Zukunft wird immer kürzer. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch ein Jahr habe oder 5 Jahre oder wann ich irgendwie ein Schräg im Kasten habe und eben nicht mehr ein Interview machen kann. Natürlich bedroht mich das manchmal. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist das gute Leben ein Leben, das sich biografisch seiner selbst bewusst ist. Aber wichtig ist, ich muss nicht alles selber machen. Und das Leben muss nicht alles anbieten, aber das, was es mir anbietet und das, was ich selber machen kann, das mache ich dann auch noch.
Annelie Kai bei uns in SWR1, Leute. Ja, wir haben schon erfahren, so die eine Lösung für das gute Leben im Alter, die gibt es nicht. Es ist eine permanente Suche, ein Prozess. Und es gibt dann Gefühle, die auftauchen, die vielen gar nicht bewusst sind oder geleugnet werden. Darüber schreiben Sie in Ihrem Buch, wenn das Leben um Hilfe ruft. Nämlich Gefühle wie Geiz, Scham, Ekel oder Bitterkeit. Was können denn Lösungsansätze sein, um diesen Gefühlen zu begegnen?
Also das Wichtige ist erstmal, dass man Gefühle, sowie Klammer auf, auch Träume, als ein ganz wichtiges Material des Lebens ansieht. Also ohne die Gefühle, mit der wir ja die Welt abtasten und rauszufinden ist, also simpel ist das kalt oder warm, das sind so einfache Sachen, aber rauszufinden, ob ich traurig bin oder wütend in einer Trennung zum Beispiel, ist unglaublich schwer. Oder dass man sozusagen neben der Frage, was haben andere mir angetan, wie fühle ich mich selber? Bin ich da nur das Opfer oder habe ich sozusagen aus meinen eigenen Gefühlen, unbearbeiteten Gefühlen, wie immer man das nennen mag, viel Anlass gegeben, auch so zu sein? Also Gefühle sind neben dem Verstand das wichtigste Potenzial, was der Mensch hat.
Wobei es für manche Menschen gar nicht so einfach ist, an die eigenen Gefühle überhaupt ranzukommen.
Ja,
wie ist Ihnen das gelungen?
Weil man eben zum Beispiel, ich bin als Wissenschaftlerin ja so trainiert worden, kommen Sie mir aber nicht mit den Gefühlen.
Genau.
Und jetzt sozusagen ist die Gefühlsforschung entdeckt und so weiter. Und die Neurowissenschaften zeigen uns, wo im Gehirn die Wut sitzt oder wo sozusagen der Zorn sitzt. Oder warum wir uns für sparsam halten, aber im Prinzip geizig sind. Also das sind ja Schattierungen dieser Gefühle. Und das Gehirn arbeitet auch mit diesen Gefühlen und der Mensch auch. Also insoweit die Leugnung der Gefühle. Und die Gefühle sind die Kandidaten für Unsicherheit. Gefühle sind die Kandidaten, du bist doch selber der, der hier denkt. Und du bist selber der, der liebt oder der hasst. Und so weiter. Und wenn diese Verbindung nicht geschafft wird, und die ist auch durch die Wissenschaft natürlich lange sehr gekappt worden, weil die Gefühle verwirren. Die sind nicht so eindeutig. Wenn ich also ich will es an einem Beispiel deutlich machen, das Viktor von Weizsäcker für seine Psychosomatik gefunden hat. Wir müssen unterscheiden, also in der Wissenschaft achten zwischen den objektiven und den subjektiven Faktoren. Es wird einem besser deutlich, wenn man sagt, es gibt ein Ereignis. Und dieses Ereignis heißt, ich bin im Januar 39 geboren und wurde damit faktisch, objektiv zum Kriegskind.
Ja.
Aber das Ereignis sagt noch nicht, was ich erlebe.
Und wie Sie damit umgehen.
So ist es. Und Ereignis und Erlebnis hat er, Weizsäcker, auch zu seiner Grundlage der Medizin gemacht. Also das heißt, dem Ereignis, was wir akzeptieren müssen, wie eine physikalische Tatsache, hier ist ein objektiver Befund. Und der heißt, Frau Keil, Sie sind dement oder Sie haben einen Herzinfarkt. Aber was ich dann mit diesem Herzinfarkt erlebe und wie ich damit umgehe, wie meine Gefühle, Angst oder Arroganz oder ich lasse mir von niemandem was sagen und mein Herz, das kenne ich besser als der Kardiologe. Dies alles sind ja legitime Äußerungen.
Vielleicht ein anderes Beispiel noch, was so viele Menschen auch erleben. Da sagt das Herz etwas anderes als der Kopf. Also wie damit umgehen?
Ja, ich meine, das gehört genau dazu. Es wäre doch wahnsinnig, wenn wir nur an das glauben würden oder damit umgehen, was der Verstand sagt. Der Verstand hat uns in der Welt nicht nur durch Kriege, aber auch durch die an den Rand der Existenz gebracht. Das heißt, das Herz gilt in der ganzen Mythologie des, also der Somatik und des Herzens, wenn man die Geschichte des Herzens in der Medizin nachguckt, das ist das Organ symbolisch, das die Wahrheit spricht, nicht die absolute Wahrheit, aber deine Wahrheit. Dein Herz sagt dir, wie du dich fühlst, aber ob du das dann ausdrückst, das ist eine andere Sache. Wenn du eifersüchtig bist, dann überlegst du dir alle 1000 Gefühle, um nicht sozusagen der Verlierer in der Situation zu sein. Also insoweit, Herz, und das ist das Ergebnis der Schöpfung. Herz und Verstand, Kopf und Herz gehören zusammen. Ich bin Ihnen ein wunderbares Zitat, das ich bei den Indianern gelernt habe, wo die sagen, der weiteste Weg im Leben ist der vom Kopf zum Herzen. Aber rede nicht über die Dinge, wenn du nicht auf dem Rückweg bist, vom Herzen zum Kopf. Das heißt, die beiden großen Kräfte im Leben, Gefühl und Verstand, es gibt andere, Freiheit und Abhängigkeit und so weiter, die müssen zusammenkommen, die müssen sich zusammen koordinieren. Natürlich hat der Kopf nicht immer die Wahrheit und das Herz übrigens auch nicht. Also es wäre doch blöd, wenn wir mit der Hälfte unserer Existenz auskommen. Eine sage, ich denke mit dem Bauch, also schneid doch den Kopf ab und meinst du, da kommt ein besseres raus. Und die anderen sagen, ich denke nur mit dem Kopf, dann müsste man ihn entleiben, weil da knurrt der Magen, da revolutioniert die Galle, da schmeißt man, also als ich meine Gallenoperation hatte, 68, ja, da sagte der Arzt, Sie haben aber viele Steine, die hätten Sie lieber werfen sollen. Es war natürlich eine gemeine Aussage gegenüber einer 68erin, aber mit meinen Gallensteinen hätte ich nicht werfen können, sozusagen auf die Gegner, sondern ich musste gucken, was in meinem eigenen Leben hat sich versteinert, zum Beispiel.
Heute Vormittag bei uns Annelie Keil. Und weil sich so viele SWR1-Hörerinnen und Hörer melden, vielleicht gerade einfach auch stellvertretend mal noch Nora aus Mannheim, die uns eine Nachricht per Telefon geschickt hat.
Hallo, ich bin unheimlich beeindruckt von dem Interview, das Sie heute Morgen führen. Und ich erkenne so viele Parallelen zu mir selbst. Ich bin 72 und auch ich wollte mit 18 am liebsten Albert Schweitzer helfen in Afrika und zu ihm reisen. Das hat zwar nicht geklappt, aber ich wurde dann aus Berufung Lehrerin und bin in allen meinen Ferien immer zu Arbeitseinsätzen in alle möglichen Länder gefahren, um Menschen zu helfen. Und ein ganzes Leben lang auch immer auf Menschen zu haben, denen es nicht so gut geht und denen so gut wie möglich zu helfen, das habe ich mir bis heute bewahrt. Und das ist ein unglaublicher Motor für das eigene Leben. Und ich werde das, solange es geht, auch weiter so gestalten. Und ich danke nochmal Ihnen und der Gesprächspartnerin für dieses wunderbare Interview. Vielen Dank. Tschüss.
Annelie Keil, solche Äußerungen gibt es viele heute Vormittag. Sie sind auch für viele Menschen eine Inspiration. Was sagen
ja,
Sie dazu?
Das freut mich. Das freut mich. Und man trifft ja in solchen Sendungen oder mit den Gesprächen und auch mit dem, was ich jetzt auf Ihre Fragen antworte, wie wir im Gespräch sind, das sind ja immer ganz bestimmte Situationen. Nicht, dass man grundsätzlich was ganz anderes morgen sagt, aber man kommt in Stimmung, wenn die Atmosphäre stimmt. Und ich glaube, dass diese Inspiration eben nur dann gelingen kann, wenn man selber offen ist, wenn man selber das Feld sozusagen nicht geschlossen hat, sondern immer wieder aufbricht. Also ein Buchtitel, den ich mal hatte, war Auf brüchigem Boden Land gewinnen. Da war mir das Bild des Bauern, der mit einem Gerät, einem Pflug sozusagen die Erde aufbricht. Denn nur wenn man sie nicht festgetreten hat, wie im Leben. Das heißt, wenn es Löcher gibt, wenn es Brüche gibt, ja, wenn es Strömungen gibt, dann kann eben in der Inspiration auch etwas hineinwirken. Und ich glaube, in unserem Berufsleben geben wir zu wenig Raum für Inspiration. Jeder Arzt, jeder pflegende Person, jeder Hospizbegleiter müsste eigentlich als erstes lernen, zuhören. Der Gelegenheit, wo bin ich jetzt selber? Nicht nur, wo ist der Sterbende oder der Schwerkranke oder wo ist das spielende Kind oder wo ist jemand, der gerade eine Trennung hinter sich hat und auf der Parkbank weint. Es braucht immer wieder die Öffnung des Raumes, damit in diesem Raum man zuhören kann oder Worte finden kann.
Wichtiges Stichwort, die Pflege. 6 von 7 Pflegebedürftigen in Deutschland werden von Angehörigen gepflegt. Jetzt kommen Pflegekräfte so häufig aus dem Ausland. Und da kann es dann eben auch Sprachbarrieren geben, wenn Sie das Zuhören gerade ansprechen. Also wie kann man sich auf solche Herausforderungen vorbereiten?
Ja, es sind ja nicht nur die Sprachbarrieren. Also man muss sich im Grundsatz noch mal klar machen, wir kommen als Pflegefall zur Welt. Das ist die erste Erfahrung im Leben. Also ehe wir aufs Töpfchen können und dies alles und gefüttert werden. Aber auch die Ansprache. Und nun ist es so, dass gerade in der Pflege, das heißt, da gibt es professionelle Griffe, die man kennen muss, Wundpflege und so weiter. Aber wir müssen die Pflege auch in Zukunft erweitern. Wir müssen uns alle ein Bewusstsein davon schaffen, was real ist. Wir wollen gepflegte Beziehungen, wir wollen gepflegte Wohnungen, wir wollen eine gepflegte Straße haben, einen Park, in dem man auch spazieren kann. Und jetzt zu dieser Frage, natürlich brauchen diejenigen, die aus anderen Ländern hierher kommen, mit anderen Kulturen sozusagen eine Fortbildung, eine Weiterbildung für das, was hier notwendig ist. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel die asiatischen Kräfte, die kommen mit anderen Familienbildern zum Beispiel. Die können zwar nicht Deutsch sprechen, aber die fühlen, was es bedeutet, in einem Krankenzimmer Familien zu erleben, die entweder überhaupt besuchen oder gar nicht besuchen oder dann nur Kuchen und eine Suppe mitbringen, weil sie der Meinung sind, dass Krankenhauskost macht immer krank, weil es die Lieblingssuppe ist. Die erzählen, also das erfahre ich in den Fortbildungen immer, sie können sich gar nicht vorstellen, dass Eltern und Kinder so miteinander umgehen, wie das war. Ich mache da keinen Vorwurf draus, sondern mit einer dementen Mutter oder Vater umgehen zu lernen. Die Entscheidung, die ich immer wieder auch im Freundeskreis erlebe, ich kann es nicht mehr schaffen. Wie sieht ein demenzfreundliches Heim an? Es gibt in Baden-Württemberg, ich weiß nicht genau wo, eine Gemeinde, die hat am Ortsschild demenzfreundliche Gemeinde. Das ist ein Beispiel dafür. Wenn der Opa, den wir kennen, in meinem Vorgarten jetzt die Blumen pflückt, weil er seiner Frau, dement wie er ist, ein paar Blumen mitbringen will, dann ist das nicht ein doofer oder ein furchtbarer Mensch, den man gleich in die Psychiatrie einwiesen muss, sondern Opa hat die Erinnerung an etwas, was man macht. Ich will das nicht romantisieren, aber pflegen ist eine tägliche, sich selbst zu pflegen, ist eine tägliche Tätigkeit des Menschen.
Vielleicht können wir noch einen ganz kurzen Ausblick in die Zukunft wagen. Mehrgenerationenhäuser sind da beispielsweise ein Modell. Wenn Sie in die Zukunft blicken, was wünschen Sie sich?
Also ich wünsche mir, auf der einen Seite kann ich sagen, auch zu dem Thema Pflege und zu dem Thema ökonomische Probleme, die Zukunft des Teilens, die ökonomischen Gefährdungen. Ich wünsche mir einen starken und selbstbewussten, aber selbstreflektierten Bürgerwille. Dass wir leben, ist immer eine gemeinsame Aufgabe. Und dann kommen die Kommunen und die Professionellen und die Bundesregierung, wer alles Gesetze machen muss und so weiter. Aber das als eine gemeinsame Aufgabe zu begreifen und nicht ständig zu sagen, der macht das nicht, der macht das nicht. Was mache ich eigentlich? Also nicht im Sinne, die Leute zu entlasten, sondern den Politiker und den Pflegenden, den Arzt zu verstehen in seinem oft sehr, sehr stressigen Alltag und so weiter. Wo kann ich behilflich, aber nicht richtend sein. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir ein stärkeres Bewusstsein davon, dass die Leute, die in Familien krank werden oder dement werden oder sterben, weniger werden. Die Single, sie leben, die Arbeitsverhältnisse treiben die Leute auseinander. Das heißt, man kann nicht immer sagen, das macht alles die Familie. Angehörige sind wir nicht nur in der Familie, sondern wir sind Angehörige eines Dorfes, Angehörige eines Landes, einer Stadt und wir sind vor allen Dingen Angehörige von uns selbst. Und wenn wir das mal begriffen haben und so weiter, dann wird es Ideen geben und auf die setze ich. Ich will angesichts dieser Lage nicht verzweifeln, übrigens auch nicht über unser Gesundheitssystem. Ich mache mir immer noch klar, dass eine Frau die oder ein Mann, die Schmerzen haben in Nairobi, möglicherweise nicht mal den Zugang zu einer Schmerztablette wie Paracetamol hat. Mach keine Reklame dafür, aber ja. Das ist, also wir brauchen ein nahes, lokales Bestimmen und ein globales Denken. Das war ja auch mal so ein Spruch und der ist auch wichtig. Wir sind Bürger dieses Landes und Mitmenschen. So werden wir geboren.
Annelie Keil, herzlichen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.